Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjönen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über einen irischen Geistlichen, der auf der Jeju-Insel tiefe Spuren hinterlassen hat. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanisch-Kurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Japan und Südkorea wollen Zusammenarbeit bei Energiesicherheit stärken. Angriff auf koreanisches Schiff in Straße von Hormuz könnte laut Iran Operation unter falscher Flagge sein. Internationales Rotes Kreuz steht wegen nordkoreanischen Kriegsgefangenen mit der Ukraine in Kontakt. Präsident Lee Jae-myung und die japanische Premierministerin Sanae Takaichi haben nach ihrem Gipfeltreffen im südkoreanischen Andong ihren Willen zur weiteren Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit bekräftigt. Die beiden Seiten erklärten nach dem rund 105-minütigen Treffen in einem Hotel in Andong, dass sie umfassende Gespräche über die Energiesicherheit, wirtschaftliche Kooperation sowie die Lage auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien geführt hätten. Besonders im Mittelpunkt standen dabei der Ausbau der Zusammenarbeit bei Lieferketten sowie eine engere Kooperation im Bereich LNG und Rohöl. Zudem wollen beide Länder den Austausch über strategische Energiereserven intensivieren. Darüber hinaus seien sich beide Seiten über die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit sowie bei der Förderung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien einig gewesen. Nach dem Angriff auf das südkoreanische Schiff HMM Namu in der Straße von Hormuz Anfang Mai betrachtet auch der Iran die Frage nach dem Urheber als ungeklärt. Laut iranischen Medien machte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Ismail Baghaei, die entsprechende Äußerung am Montag. Er informierte darüber, dass Außenminister Abbas Araghchi am Vortag mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Cho Hyun telefoniert hatte. Auch hieß es, dass Teheran den Vorfall untersuche. Alle sollten sich darüber im Klaren sein, dass einige Kräfte in der Region nicht zögerten, jede Maßnahme zu ergreifen, um die regionale Instabilität zu verschärfen. Auch die Möglichkeit einer Operation unter falscher Flagge dürfe nicht übersehen werden. In der Vergangenheit habe es solche Operationen bereits mehrmals gegeben. Bei einem solchen inszenierten Angriff verschleiert der Täter seine Identität, damit die Tat einem feindlichen Staat oder Dritten zugeschrieben wird. Auf diese Weise kann ein Vorwand für einen Krieg geschaffen oder der Gegner isoliert werden. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz steht in regelmäßigem Kontakt mit den zuständigen russischen und ukrainischen Behörden, um Fragen im Zusammenhang mit Kriegsgefangenen zu besprechen. Das sagte David Ken, Chef der Rotkreuz-Mission in Korea, am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Yonhap. Er wurde gebeten, die Aktivitäten der Organisation zum Schutz der von der Ukraine gefangen genommenen nordkoreanischen Soldaten vorzustellen. Die ukrainischen Behörden hätten die gefangenen nordkoreanischen Soldaten offiziell als Kriegsgefangene anerkannt. Wenn die Ukraine als Partei eines bewaffneten Konflikts entsprechende Soldaten als Kriegsgefangene anerkannt habe, besuche das Rote Kreuz die dortigen Kriegsgefangenen, hieß es. Er bestätigte zwar nicht direkt, ob das Rote Kreuz auch mit den nordkoreanischen Soldaten spricht, seine Äußerungen deuten jedoch darauf hin, dass die beiden gefangen genommenen Nordkoreaner in der Ukraine für die Organisation für einen Besuch in Frage kommen, weil sie offiziell als Kriegsgefangene anerkannt wurden. Finanzminister Kuyon-chol hat in London eine Informationsveranstaltung für Investitionen in die koreanische Wirtschaft abgehalten. Nach Angaben des Finanzministeriums am Dienstag kamen Vertreter führender globaler Vermögensverwalter und großer europäischer Investmentbanken zu der Veranstaltung am Montag. Ko erklärte, dass Korea über weltweit erstklassige Produktionsfähigkeiten in den Bereichen Halbleiter und Sekundärbatterien verfüge, welche Schlüsselbranchen für die Lieferketten im KI-Zeitalter seien. Er stellte außerdem Seouls Bemühungen um investorenfreundliche institutionelle Reformen vor, darunter die Verbesserung der Führungsstruktur von Unternehmen sowie Steuerreformen in Bezug auf die Dividenden. Der Begriff Korea Discount gehöre der Vergangenheit an. Jetzt sei die goldene Stunde für Investitionen in Korea, betonte Ko. Eine Delegation der nordkoreanischen Provinz Südpyongan hat eine Ausbildungsstätte für Drohnenpiloten im fernen Osten Russlands besucht. Das berichtete das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News am Montag. Laut Vertretern des Regionalparlaments habe die Delegation am 15. Mai das Drohnenkompetenzzentrum in Belogorsk in der Oblast Amur aufgesucht. Die Nordkoreaner hätten sich über die Erfolge im Bereich Drohnenentwicklung und den Einsatz von Drohnen im Militärbereich und in der Landwirtschaft informiert, hieß es. Nordkorea arbeitet in höherem Tempo daran, seine Drohnenkapazitäten auszubauen. Denn Drohnen spielen in der modernen Kriegsführung eine zentrale Rolle. Die ukrainische Regierung hatte zuvor behauptet, dass Russland Nordkorea beim Aufbau von Produktionsstätten für russische Geran-Drohnen helfe. Russland habe zudem nordkoreanische Drohnenpiloten ausgebildet. Bei dem im diesjährigen Weißbuch des Vereinigungsministeriums zu den innerkoreanischen Beziehungen dargelegten Konzept von zwei friedlichen Staaten handelt es sich nicht um die Position der gesamten Regierung. Es stelle ein Konzept des Vereinigungsministeriums dar, erklärte ein Ministerialer am Dienstag gegenüber Reportern. In seinem am Montag veröffentlichten Weißbuch zur Wiedervereinigung wird mit Blick auf die innerkoreanischen Beziehungen die Notwendigkeit genannt, zu einem friedlichen Zwei-Staaten-Verhältnis mit dem Ziel der Wiedervereinigung überzugehen. Darin werde die Idee einer friedlichen Koexistenz vorgestellt, die der Vereinigungsminister bei manchen Gelegenheiten präsentiert habe, sagte der Beamte. Er wies darauf hin, dass die Politik der amtierenden Regierung gegenüber dem Norden genauso aussehe wie im Material Politik der Regierung Lee Jae-myung für eine friedliche Koexistenz auf der koreanischen Halbinsel vorgestellt sei. Eine friedensorientierte Zwei-Staaten-Beziehung sei eines der Konzepte, die das Vereinigungsministerium überprüfe, um ein friedliches Zusammenleben zwischen dem Süden und dem Norden zu institutionalisieren, erklärte der Beamte. Er betonte zugleich, dies bedeute keinesfalls, dass man Nordkorea gesetzlich als Land anerkenne. Ziel sei es eher, eine Politik zu verfolgen, die auf der Anerkennung des politischen Wesens und der Staatlichkeit Nordkoreas beruhe. Viele Südkoreaner fühlen sich aufgrund des lang anhaltenden Kriegs im Nahen Osten wirtschaftlich unsicher. Angesichts der gestiegenen Preise schränken sie sich außerdem beim Konsum ein. Das ergab eine Umfrage, die das Zentrum für Medienforschung der koreanischen Pressestiftung im April bei landesweit 1000 Menschen im Alter von 20 bis 69 Jahren durchführte. Das Zentrum veröffentlichte am Dienstag einen Bericht auf der Grundlage der Umfrageergebnisse. Laut dem Bericht spürten 77,8% der Befragten, die Informationen zum Krieg im Nahen Osten ausgesetzt waren, Angst. Als deren Ursachen wurden unter anderem Sorgen über steigende Ölpreise und Inflation, und zwar von 96,6%, und eine sich verschärfende Rezession von 94,2% genannt. Mit 67,4% nannten dagegen relativ wenig Befragte Sorgen über die Verteidigung und Sicherheit in Korea. Dazu erklärte die Stiftung, dass die Menschen den Krieg nicht als militärische Angelegenheit, sondern als wirtschaftliches Problem wahrnehmen, das ihr Leben berühre. 88,2% der Befragten gaben an, dass sie den Anstieg der Preise der Güter des täglichen Bedarfs tatsächlich zu spüren bekämen. 72,8% sprachen von Auswirkungen des Kriegs auf ihr Konsumleben. Tatsächlich sparen würden schon 43,6% beim Essen außer Haus, 43,2% bei Reisen und 41,2% bei der Nutzung privater Fahrzeuge. Chong Yong-jin, Vorsitzender der Shinsegae Group, hat sich für eine umstrittene Marketingkampagne von Starbucks Korea entschuldigt. Er veröffentlichte am Dienstag eine Entschuldigung an die Öffentlichkeit und erklärte, dass die Verantwortung bei ihm liege. Am Montag, dem Jahrestag der Demokratiebewegung von 1980 in Gwangju, startete die Kaffeehauskette, die von der Shinsegae-Tochter Imad betrieben wird, eine Online-Kampagne namens Tank Day oder Panzertag. Die Aktion erntete harsche Kritik, weil die Bezeichnung an den damaligen Einmarsch von Truppen mit Panzern in Gwangju zur Niederschlagung der Proteste erinnert. Gestern am 46. Jahrestag der 18. Mai Demokratiebewegung habe Starbucks Korea ein unangemessenes Marketing durchgeführt, das nicht hätte stattfinden dürfen und nicht toleriert werden könne. Damit habe es den Hinterbliebenen und den Bürgern tiefen Schmerz zugefügt. Im Namen der Gruppe entschuldige er sich dafür, erklärte Chong. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Bei Samsung Electronics droht ein Generalstreik und die südkoreanische Regierung zieht ein Instrument in Betracht, das seit 2 Jahrzehnten nicht mehr eingesetzt wurde, nämlich die gesetzliche Notfallschlichtung. Premierminister Kim Min-seok warnte, im Falle erheblicher Schäden für die Volkswirtschaft werde die Regierung alle verfügbaren Mittel ausschöpfen. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Danach erfahren Sie im dritten Teil von einem irischen Priester, der 1954 auf die südkoreanische Insel Jeju kam und ihr sein Leben widmete. Das neue Buch »Die wärmste Farbe der Welt« erzählt, wie Pater Patrick James McGlinchey aus einer verwüsteten Insel ein grünes Land machte. Zeit für ein paar Takte Musik. Heute haben wir für Sie das Lied »Witchy Begins the Trip« ausgesucht, gesungen von Kona. Samsung Electronics steht vor einem Generalstreik und die südkoreanische Regierung zieht ein ungewöhnliches Mittel in Betracht. Sie erwägt den Einsatz des Instruments der Notfallschlichtung, das seit 21 Jahren nicht mehr angewendet wurde. In einer Ansprache an die Öffentlichkeit erklärte Premierminister Kim Min-seok am vergangenen Sonntag, die Regierung werde im Falle eines Streiks, der der Volkswirtschaft erheblichen Schaden zufüge, alle verfügbaren Mittel ausschöpfen, einschließlich der Notfallschlichtung. Zugleich betonte er, die anstehenden Verhandlungen seien die letzte realistische Chance, den Streik noch abzuwenden. Auch Industrie- und Handelsminister Kim Jong-un erklärte in den sozialen Medien, er halte die Notfallschlichtung im Falle eines Streiks für unvermeidlich. Das Arbeitsministerium prüft dem Vernehmen nach bereits die rechtlichen Voraussetzungen für ihren Einsatz. Zwar hält das Ministerium offiziell an der Linie fest, dass dem Dialog Vorrang eingeräumt werde, doch laut Arbeitsrechtsexperten ist eine solche Prüfung unumgänglich, sobald ein Generalstreik als reale Möglichkeit im Raum steht. Die Notfallschlichtung ist in § 76 des südkoreanischen Gewerkschafts- und Arbeitsverhältnisgesetzes verankert. Sie kann vom Arbeitsminister angeordnet werden, wenn ein Arbeitskampf die Volkswirtschaft oder das alltägliche Leben der Bevölkerung ernsthaft zu gefährden droht. Mit ihrer Anordnung müssen alle Arbeitskampfmaßnahmen sofort eingestellt werden, die Beschäftigten kehren an ihre Arbeitsplätze zurück und ein erneuter Streik ist für 30 Tage untersagt. Anschließend leitet die Zentrale Schlichtungskommission ein Vermittlungsverfahren ein. Bei privatwirtschaftlichen Unternehmen wird dieses von einem dreiköpfigen Ausschuss aus je einem Vertreter der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der öffentlichen Seite geführt. Kommt innerhalb von 15 Tagen keine Einigung zustande, entscheidet die Kommission über ein verbindliches Schiedsverfahren. Ein Schiedsspruch ist für beide Seiten bindend und hat dieselbe Rechtswirkung wie ein Tarifvertrag. Wer sich dem Verfahren widersetzt, kann strafrechtlich verfolgt werden. Wann genau dieses Instrument angewendet werden darf, ist rechtlich umstritten. Im Gesetz ist von einer gegenwärtigen Gefahr die Rede. Manche Juristen sind der Meinung, dass ein Streik zunächst begonnen werden muss, während andere auch den präventiven Einsatz für zulässig halten. Ein Arbeitsrechtler erklärte, diese Formulierung lasse durchaus Raum für unterschiedliche Auslegungen. Das Arbeitsministerium selbst vertritt die Auffassung, dass die Anordnung erst nach Streikbeginn erfolgen kann. In der Vergangenheit vergingen zwischen dem Streikbeginn und der formellen Anordnung 3 bis 78 Tage. Seit ihrer Einführung im Jahr 1963 wurde die Notfallschlichtung insgesamt 4-mal angewendet. Erstmals im September 1969, als die Korea Shipbuilding Corporation in den Streik trat und unter anderem die Lieferung von 20 Fischereifahrzeugen nach Taiwan in Stocken geriet. Damals einigten sich beide Seiten noch vor Abschluss des Vermittlungsverfahrens. Im Juli 1993 folgte ein Einsatz während eines Generalstreiks im Hyundai-Konzern, bei dem es ebenfalls binnen eines Tages zur Einigung kam. Im Jahr 2005 wurde das Instrument gleich 2-mal aktiviert, beim Streik von Asiana Airlines im August, der einen Gesamtschaden von rund 323 Milliarden Won, umgerechnet rund 210 Millionen Euro verursachte, sowie im Dezember bei Korean Air. In beiden Fällen scheiterte die Vermittlung und es ergingen verbindliche Schiedssprüche. Im Oktober 2016 kündigte die Regierung die Anordnung gegenüber der Gewerkschaft von Hyundai Motor an, doch noch vor der formellen Anordnung einigten sich beide Seiten in letzter Minute. Die Zurückhaltung beim Einsatz dieses Instruments hat einen verfassungsrechtlichen Hintergrund. Die Notfallschlichtung schränkt das Strafrecht ein, welches in Südkorea als eines der drei grundlegenden Arbeitnehmerrechte gilt. Auch die Internationale Arbeitsorganisation ILO hat empfohlen, das Instrument abzuschaffen. Der Metallgewerkschaftsbund kündigte an, im Falle einer Anordnung entschieden dagegen vorzugehen. Auch die beiden großen Gewerkschaftsdachverbände sprachen sich klar dagegen aus. Die Gewerkschaft von Samsung Electronics ist zwar keinem Dachverband angeschlossen, dennoch gehen Beobachter davon aus, dass eine Anordnung Protestwellen weit über das Unternehmen hinaus auslösen könnte. Für eine Regierung, die eine arbeitnehmerfreundliche Politik als ihr Markenzeichen pflegt, wäre das ein erhebliches politisches Risiko. Der angekündigte Generalstreik soll übermorgen beginnen. Sollte die Notfallschlichtung tatsächlich angeordnet werden, wäre es das erste Mal seit 21 Jahren. Es geht weiter mit unserer Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Indien hat Silber auf die Liste der importbeschränkten Waren gesetzt. Für die Einfuhr von Silberbarren und anderen Silberprodukten ist ab sofort eine Genehmigung der Generaldirektion für Außenhandel erforderlich. Bereits zuvor hatte die Regierung die Einfuhrzölle auf Gold und Silber von 6% auf 15% angehoben und die zollfreie Einfuhr von Goldbarren für Edelmetallhersteller eingeschränkt. Anfang Mai bat Premierminister Narendra Modi die Bevölkerung in einer Ansprache auf den Kauf von Gold und Silber zu verzichten.
Hintergrund ist ein drastischer Anstieg der Edelmetallimporte. Im Haushaltsjahr 2025-26 importierte Indien Silber im Wert von 12 Milliarden US-Dollar, 2,5-mal so viel wie im Vorjahr. Auch die Goldeinfuhren stiegen um 24% auf rund 72 Milliarden Dollar. Dieser Anstieg geht weniger auf den traditionellen Schmuck- und Gebrauchskonsum als auf Investitionskäufe zurück. Die Mittelzuflüsse in indische Silber-ETFs erreichten einen Rekordwert.
Das indische Handelsdefizit weitete sich im April drastisch aus. Die Güterhandelsbilanz wies ein Minus von rund 28 Milliarden US-Dollar aus, was einem Anstieg von 37% gegenüber dem Vormonat entspricht. Haupttreiber waren die Ölimporte, die infolge des Konflikts zwischen den USA und dem Iran um 53% stiegen, sowie die Goldeinfuhren, die um 84% zunahmen. Als diese Zahlen am 15. Mai bekannt wurden, fiel die Rupie zeitweise auf über 96 Rupien je US-Dollar, ein historischer Tiefstand.
Um den Devisenabfluss zu bremsen, greift die indische Regierung zu einem Bündel an Maßnahmen. Neben den Silberimportbeschränkungen erhöhten staatliche Energiekonzerne die Benzin- und Dieselpreise um jeweils rund 3%, erstmals seit etwa 4 Jahren. Nach Einschätzung von Branchenexperten sollen industrielle Silberimporte weiterhin begrenzt möglich bleiben, Einfuhren zu Anlagezwecken dagegen sollen kurzfristig unterbunden werden.
Ab dem 1. Juli wird Japan für Touristen spürbar teurer. Die japanische Regierung erhöht die internationale Tourismussteuer, die beim Verlassen des Landes per Flugzeug oder Schiff fällig wird, von 1.000 auf 3.000 Yen, umgerechnet von 5,40 Euro auf 16,20 Euro. Für eine vierköpfige Familie bedeutet gerechnet etwa 65 Euro.
Wer sein Ticket noch bis zum 30. Juni kauft, zahlt auch für spätere Reisen noch den alten Satz. Kinder unter 2 Jahren sind von der Steuer ausgenommen. Hintergrund ist der rasante Anstieg der Besucherzahlen. Im Jahr 2025 reisten rund 42,7 Millionen Ausländer nach Japan, ein Rekord und knapp 16% mehr als im Vorjahr. In beliebten Städten wie Tokio, Osaka und Kyoto führte der Andrang zu Verkehrsstaus und Beeinträchtigungen des Alltags der Einheimischen.
Die Mehreinnahmen sollen in den Ausbau der Tourismusinfrastruktur fließen. Im Haushalt der japanischen Tourismusbehörde für 2026 sind dafür 130 Milliarden Yen, rund 703 Millionen Euro, vorgesehen. Parallel dazu verbreitet sich die sogenannte Zweipreispolitik, bei der einheimische und auswärtige Besucher unterschiedliche Eintrittspreise zahlen.
Ein viel beachtetes Beispiel ist Schloss Himeji in der Präfektur Hyogo. Seit März zahlen Einwohner der Stadt dort 1.000 Yen Eintritt, auswärtige Besucher dagegen 2.500 Yen. Die Stadt begründet dies mit den Kosten für den Erhalt und die Pflege des historischen Bauwerks. Auch Kyoto diskutiert ähnliche Maßnahmen, darunter gestaffelte Busfahrpreise je nach Wohnsitz sowie eine Erhöhung der Übernachtungssteuer.
Der Trend ist deutlich. Japans beliebteste Reiseziele wechseln von einer Politik, die möglichst viele Besucher anlockt, zu einer, die Besucherströme lenkt und die Kosten des Tourismus stärker auf die Reisenden umlegt. Ob die höhere Ausreisesteuer die Nachfrage merklich dämpfen wird, ist fraglich.
Im Vergleich zu den Flug- und Übernachtungspreisen ist der Betrag überschaubar. Für Familien oder Vielreisende summieren sich jedoch Steuer, gestiegene Ticketpreise und höhere Eintrittsgelder spürbar. Dadurch gerät das Image Japans als nahes und günstiges Reiseziel zunehmend unter Druck. Branchenexperten raten deshalb nicht nur auf den Flugpreis, sondern auch auf den Zeitpunkt der Ticketausstellung und die aktuellen Eintrittspreise zu achten.
Malaysia plant ein Gesetz, das Kinder rechtlich zur Unterstützung ihrer älteren Eltern verpflichtet. Vize-Premierminister Ahmad Zahid Hamidi kündigte an, den entsprechenden Gesetzentwurf innerhalb von 6 Monaten dem Kabinett vorzulegen. Das geplante Gesetz zielt darauf ab, die gesellschaftliche Verantwortung gegenüber älteren Menschen rechtlich zu verankern, unabhängig von einem bereits in Arbeit befindlichen Gesetz zum Schutz ihrer Rechte und ihres Wohlergehens.
Als Vorbild dient das singapurische Elternunterhaltsgesetz. In Singapur können Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren von ihren Kindern monatliche Unterhaltszahlungen oder eine Einmalzahlung einfordern. Malaysia prüft ein ähnliches Modell, will dabei aber die wirtschaftliche Lage der Unterhaltspflichtigen berücksichtigen. Wer arbeitslos ist, selbst Angehörige versorgt oder sich in finanzieller Not befindet, soll von der Pflicht ausgenommen werden oder nur zu einem Mindestbeitrag herangezogen werden.
Hintergrund ist die rasch voranschreitende Alterung der malaysischen Gesellschaft. Laut einem Bevölkerungsbericht des Statistikamtes vom vergangenen Jahr wird Malaysia im Jahr 2048 zur alternden Nation. Dann wird jeder 5. Einwohner 60 Jahre oder älter sein und der Anteil der über 65-Jährigen wird die Marke von 14% überschreiten. Bereits heute liegt der Anteil der über 65-Jährigen bei 7,74% und damit auf dem vierthöchsten Wert unter den ASEAN-Staaten nach Thailand, Singapur und Vietnam.
Der Gesundheitsminister Zulkifli Ahmad betonte, dass angesichts der weitreichenden Folgen der Alterung für die Gesundheitsversorgung und die Wohlfahrt staatliches Handeln unausweichlich sei. Das Gesundheitsministerium hatte zuletzt eine rasche Verabschiedung des bereits seit 2023 in Vorbereitung befindlichen Seniorenschutzgesetzes gefordert. Dieses Gesetz soll ältere Menschen vor Vernachlässigung, Misshandlung und Ausbeutung schützen. Damit reagiert Malaysia auf eine demografische Herausforderung, vor der viele Länder Asiens stehen.
Das war's wieder mit Asien kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Ein neues Buch erzählt die Geschichte eines Mannes, der einer koreanischen Insel sein Leben schenkte. Die wärmste Farbe der Welt lautet der Titel und die Handlung beginnt im April 1954 am Hafen von Hallim auf der Insel Jeju. Damals betrat ein ungewöhnlicher Fremder den Hafen. Er war 1,90 Meter groß und trug eine schwarze Soutane. Neugierig drängten sich die Dorfbewohner um ihn und fragten sich, wer dieser Fremde so wohl sei und woher er komme. Der Fremde drehte sich um und sagte in holprigem Koreanisch, aber mit fester Stimme, dass er kein Amerikaner sei, sondern ihre. Es war die erste Begegnung zwischen Pater Patrick James McGlinchey, der in Korea den Namen Im Pise trug, und den Menschen von Jeju. Pater McGlinch gehörte der Columban Missionsgesellschaft an und stammte ursprünglich aus Donegal im Norden Irlands, einer der ärmsten Gegenden des Landes. Im April 1953, mitten im Koreakrieg, hat er im Alter von 25 Jahren nach 3-monatiger Reise zum ersten Mal koreanischen Boden betreten. In Mokpo lernte er die koreanische Sprache und Kultur kennen, bevor er ein Jahr später nach Jeju versetzt wurde. Die Insel, auf der er ankam, war von tiefer Not geprägt. Das Massaker vom 3. April 1948 hatte Tausende das Leben gekostet, ganze Dörfer verwüstet und die Bevölkerung zutiefst traumatisiert. Das Betretungsverbot für den Hallasan, den Vulkan im Zentrum der Insel, war noch immer in Kraft. Die Menschen lebten in bitterer Armut und waren körperlich und seelisch erschöpft. Hinzu kam ein tiefer Wurzel des Misstrauen gegenüber der katholischen Kirche. Erst ein halbes Jahrhundert zuvor, im Jahr 1901, hatten sich die Bewohner Jejus gegen die Auswüchse einer von französischen Missionaren gestützten Kirche erhoben, ein Aufstand, der als Ijesu-Aufstand in die Geschichte eingegangen ist und dessen Erinnerung noch lebendig war. Für Pater McClinch war diese Armut keine fremde Welt und so entschied er, dass die Verbesserung der Lebensbedingungen Vorrang vor der Glaubensverkündigung haben müsse. Angespornt durch die Erinnerung an seine Heimat Donegal, wo die Menschen von Milch und Wolle lebten, wandte er sich der Viehzucht zu. Auf dem Rückweg von einer Einkehrzeit in der Provinz Kyongi kaufte er eine trächtige Sau und brachte sie nach zweitägiger Reise nach Hallim. Im Hof der Pfarrkirche wurde die Sau gepflegt, bis sie 10 Ferkel zur Welt brachte. Diese verteilte Pater McClinch an die Dorfbewohner mit der Abmachung, dass sie ihm 2 Jungtiere zurückgeben sollten, sobald ihre Sau das nächste Mal Junge bekommen hatte. Eine Art bäuerliche Kreditgenossenschaft auf Gegenseitigkeit. Dieses Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe wurde zur Grundlage der späteren Isidor-Farm. Die Dorfbewohner gaben dem Priester fortan den Spitznamen Schweinepriester, den er mit Humor trug. Ein weiteres Ereignis befestigte das Vertrauen der Bevölkerung. Ein amerikanisches Frachtschiff war vor der Küste von Hallim auf Grund gelaufen und das Holz an Bord musste innerhalb von 3 Tagen geborgen werden. Pater McClinch hatte kaum eine Handvoll Helfer, doch als die Dorfbewohner sahen, wie der große Fremde schuftete, kamen am nächsten Tag 100 und am übernächsten Tag 400 bis 500 Menschen freiwillig mit Ochsenkarren und Pferdewagen zu Hilfe. Im November 1961 eröffnete er die St. Isidor Zentrallehrfarm, die nach dem heiligen Isidor, einem spanischen Bauern aus dem Mittelalter, benannt wurde. Mit Hilfe von Traktoren aus Irland, Kanada, Deutschland und den USA verwandelte er das öde Hochland der Insel, das sogenannte Chungsangan, in fruchtbare Weiden. Er schuf Arbeitsplätze und verteilte Nutzland sowie Wohnhäuser an die Bevölkerung. Menschen, die nach dem Massaker ihre Dörfer verlassen hatten, kehrten nach und nach zurück. Aus dieser Zeit stammt auch ein ungewöhnliches Bauwerk, das noch heute auf dem Gelände der Farm steht. Es handelt sich um das sogenannte Ktesiphon-Haus, eine stützenlose Halbkreiskonstruktion aus Zementmörtel, die 2021 als nationales Kulturgut eingetragen wurde und heute Reisende anzieht. Pater McClinchys Engagement reichte jedoch weit über die Landwirtschaft hinaus. Er gründete eine Kreditgenossenschaft, um die Dorfbewohner aus den Fängen der Schuldner zu befreien und schuf mit dem Handwebunternehmen Hallim Sutik Arbeitsplätze für Frauen. Im Jahr 1970 eröffnete er eine Gemeindepraxis, in der Patienten zu einem Drittel des üblichen Preises behandelt wurden. Wer nichts bezahlen konnte, wurde kostenlos versorgt. Ende der 1980er Jahre wurden jährlich mehr als 70.000 Patienten behandelt, fast ein Drittel davon unentgeltlich. Die Fehlbeträge glich die Farm aus eigenen Einnahmen aus. Es folgten ein Altersheim, ein Seniorenzentrum und eine Palliativstation für Krebspatienten. Einen wirtschaftlichen Meilenstein setzte die Farm im Jahr 1977, als der Exporterlös aus Schweinefleisch 0,81% des gesamten südkoreanischen Exportvolumens ausmachte. Pater McClinch zog sich im Jahr 2010 aus dem aktiven Dienst zurück und starb am 18. April 2018 im Alter von 90 Jahren. Er wurde auf dem Gelände der Isidor-Farm begraben. Auf seinem Grabstein ist die Ehrenbürgerurkunde eingraviert, die ihm im Juni desselben Jahres verliehen wurde. Die heute rund 1065 Hektar große Farm wird seitdem von Pater Michael Riordan Joseph geleitet, ebenfalls ein Irrer. In einem Interview am Ende des Buches skizziert er Leitlinien für die Zukunft, Nachhaltigkeit, Respekt gegenüber ausländischen Arbeitskräften und Offenheit für junge Innovatoren. All das ist nachzulesen in dem soeben erschienenen Buch »Die wärmste Farbe der Welt«. Verfasst wurde es von Kim Tae-hun, die Fotografien stammen von Jun Choi. Das 328 Seiten starke Buch ist im Verlag Namhae Eui Pumnal, zu Deutsch »Frühlingstage in Namhae« erschienen. Mit dem Lied I'm in Love, gesungen von Park Ji-yun, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis Donnerstag.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 좋아, 출동. 좋아, 출동heißt auf Deutsch so viel wie in Ordnung, los geht's oder in Ordnung, ich bin zur Stelle. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Era, die in einem Kaufhaus an der Information arbeitet, darf erstmals die internen Durchsagen übernehmen. Damit dieser freudige Moment festgehalten wird, ruft sie Tongman herbei.
Ja, 근데 나는 왜 불렀을까?
이 역사적인 순간에 당연히 네가 있어야지.
특별히 해줄 임무도 있고. 3시 30분에 내가 첫 방송을 하거든. 내 데뷔 방송 녹음 좀 해줘.
녹음? 아, 진짜. 와, 별걸 다 시키네. 야, 그러면 생방이 지금 20분밖에 안 남았는데 얼른 스피커 바로 아래 자리를 잡아야 될 거 아니냐고?
아유, 넌 또 시키면 참 잘해. 아?
좋아, 출동.
Am Ende sagt Tongman hier. 좋아, 출동. In Ordnung, ich bin zur Stelle.
좋아, 출동.
좋아, 출동.
좋아, 출동.
좋아, 출동. Kann man zum einen verwenden, wenn man gut gelaunt gemeinsam wohin aufbricht. 맛있는 거 먹으러 가자. 좋아, 출동. Lasst was Leckeres essen gehen. In Ordnung, los geht's. Hier noch ein Beispiel. 쇼핑 가자. 좋아, 출동. Lass shoppen gehen. In Ordnung, los geht's. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
쇼핑 가자.
좋아, 출동.
쇼핑 가자.
좋아, 출동. 쇼핑 가자.
좋아, 출동.
쇼핑 가자.
좋아, 출동.
Zum anderen kann man damit auch positiv auf die Bitte des Gegenübers eingehen. 이것 좀 도와줘. 좋아, 출동. Hilf mir doch bitte. In Ordnung, ich bin zur Stelle. Hier noch ein Beispiel. 지금 와줄 수 있어? 좋아, 출동. Kannst du gleich kommen? In Ordnung, ich bin zur Stelle. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
지금 와줄 수 있어?
좋아, 출동.
지금 와줄 수 있어?
좋아, 출동. 지금 와줄 수 있어?
좋아, 출동.
지금 와줄 수 있어?
좋아, 출동.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie Toa, Chultong einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Ameise, meine arme Ameise, von Ryu So-young aus dem Jahr 2013. Sie starb gestern früh. Ihr Name war Shin Ju-yeon. Schon auf dem Weg in die kleine Stadt am frühen Morgen hatte sie offenbar etwas zu sich genommen. Sie hatte sicher wieder etwas essen, ihren Magen mit irgendetwas füllen müssen und deshalb die großartige Gelegenheit genutzt, das Auto zu nehmen. Der Unfall war ein tragisches Ende, das wahrscheinlich so hatte kommen müssen. Mit diesem Nachruf beginnt die Geschichte. Shin Ju-yeon und der Ich-Erzähler trafen sich zum ersten Mal, als sie beide 27 Jahre alt waren. Ju-yeon war die Schwägerin des älteren Bruders des Erzählers und wohnte im Hause ihrer verheirateten Schwester. Der Erzähler zog ebenfalls ein und so wohnten das junge Paar und seine Geschwister alle unter einem Dach. Ju-yeon war ein freundlicher, höflicher, aber auch schwer zugänglicher Mensch. Doch nachdem der Erzähler in einer Sommernacht zufällig von einem Geheimnis erfahren hat, kommen sie einander näher. Ich wachte mitten in der Nacht auf. Ich musste auf die Toilette, nachdem ich beim Abendessen eine halbe Wassermelone verschlungen hatte. Da sah ich eine geisterhafte Gestalt, die um den Kühlschrank herumlauerte. Es war Ju-yeon. »Tu so, als hättest du mich nicht gesehen. Ich hasse mich dafür, dass ich so bin«, sagte sie. Sie sprach mit leiser, gereizter Stimme. Sie aß eine ganze Torte direkt aus dem Kühlschrank. Ich kehrte verlegen in mein Zimmer zurück, konnte aber in dieser Nacht nicht mehr einschlafen. Sie litt unter Binge-Eating. Binge-Eating. Begriffe wie Magersucht oder Bulimie sagten mir etwas, aber von Binge-Eating hatte ich noch nie etwas gehört. Dabei handelte es sich um eine noch tragischere und schmerzhaftere Krankheit, die aber Elemente von Magersucht und Bulimie aufweist. Eine Person, die daran leidet, ist so wenig, dass jemand, der diese Person nicht kennt, nicht glauben kann, dass jemand mit einer so geringen Menge an Essen ein normales Leben führen kann. In dieser Hinsicht ähnelt das Binge-Eating der Magersucht. Aber wenn andere nicht zusehen, stopft sich die Person in gefährlichem Maße mit Essen voll. Dieser Teil ähnelt der Bulimie. Aber die betroffene Person bereut sofort, so viel gegessen zu haben und hasst sich dafür. So unterscheidet sich das Binge-Eating von Bulimie. Ryuseryongs Ameise, meine arme Ameise, handelt von einer jungen Frau, die unter Essattacken leidet und bei einem Autounfall ums Leben kommt. Nachdem er den Anruf seines Bruders erhalten hat, der ihm von Jyons Tod berichtet, verlässt der Erzähler seine Wohnung und fährt mit dem Bus nach Jeonju, wo Jyon ihren Unfall hatte. Während der Fahrt denkt er über ihre Beziehung nach. Sie war extrem introvertiert. Sie machte kaum Geräusche, wenn ich zu Hause war. Sie hinterließ keine Spuren im Bad. Ich konnte nicht sagen, ob sie geduscht, ihr Gesicht gewaschen oder die Toilette benutzt hatte. Sie bat mich immer mit schüchterner Stimme um Erlaubnis, wenn sie den Staubsauger benutzen wollte, und trug auch mitten im Sommer niemals Shorts. Dieser winzigen jungen Frau schien es peinlich zu sein, am Leben zu sein. Aber in diesen 4 Stunden, von 10 Uhr morgens, als ich aufwachte, bis 2 Uhr nachmittags, in dieser kurzen und nervösen, gefährlichen und aufregenden Zeit, konnten wir einander näher kommen. Bis hin zu John Coltranes Saxophonmusik und der Sahnetorte mitten in der Nacht. Eines Herbsttages kehrte Jyon ziemlich spät nach Hause zurück, völlig betrunken, was für sie sehr ungewöhnlich war, und schlief ein. Ich kaufte ihr Medikamente und weckte sie, um gemeinsam mit ihr zu frühstücken. Jyon aß immer sehr wenig. Sie aß selten mit der Familie und selbst wenn sie es tat, aß sie nur 1 oder 2 Salatblätter, die sie langsam kaute, oder einen Löffel Suppe. »Wie kannst du von so wenig Essen leben?«, fragte ich. »Ich esse mehr als genug, hast du doch gesehen«, sagte sie. »Tut mir leid. Ich war in der Nacht damals gerade auf dem Weg ins Bad.« »Schon gut. Wie ist es denn dazu gekommen?« Sie erklärte mir die Symptome ihrer Krankheit. »Aber dafür muss es doch einen Grund geben«, sagte ich. »Ja, ich war seit meiner Kindheit ein großer Esser. Ich sehe meiner Schwester nur vom Gesicht her ähnlich. Unsere Körperform ist völlig anders. Ich glaube, ich habe bewusst weniger gegessen, seit ich meinen Körper bemerkt habe. Ich wollte kleiner wirken.« »Warum denn das?« »Meine Schwester und ich waren immer zusammen, wie ein paar Handschuhe. Alle sagten uns, dass wir beide hübsch seien. Aber ich war groß und sah irgendwie wild aus.« »Ja, sie war groß, 1,73 Meter. Aber sie sah nicht schlank oder attraktiv aus. Sie war nicht fett, aber eben auch nicht schlank. Ihre Schultern waren so breit wie Männerschultern. Und ihre Beine waren nicht besonders lang für jemanden, der so groß war wie sie. Sie wirkte einfach nicht elegant. Sie war nur eine große Frau. Sie hatte große Hände und Füße und lange Arme. Aber ihre weichen, verschwommenen Gesichtszüge, die ein Gefühl von Ruhe und Tiefe ausstrahlten, wirkten traurig und wunderbar unsymmetrisch. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, deren Gesichtszüge so unbestimmt und doch so schön waren. »Wie fühlst du dich, wenn du siehst, wie andere Leute zusammen essen?«, fragte ich. »Ich beneide sie. Ich wünschte, ich könnte so sein wie sie. Binge-Eating ist nicht mein einziges Problem. Ich habe auch noch chronische Verdauungsstörungen. Das Problem kann ich nur lösen, wenn ich anfange, regelmäßig zu essen, aber das kann ich anscheinend nicht.« Sie unterhalten sich lange. Jyon erzählt auch von einem schlimmen Vorfall aus ihrer Kindheit. »Einmal habe ich Mama für mein Essproblem verantwortlich gemacht. Hast du dich jemals danach gesehnt, etwas zu essen, das andere Leute eklig finden?«, fragte sie. »Du meinst sowas wie Käfer oder Unkraut?« »Naja, ich bin kein wählerischer Esser, aber so weit gehe ich dann doch nicht«, erwiderte ich. »Ich mochte Ameisen, als ich klein war. Wir lebten in einem einstöckigen Haus mit einem Blumengarten. Die Ameisen marschierten an der Wand entlang und ich stand da und nahm sie einzeln auf, um sie zu essen. Ich fand damals nicht, dass das irgendwie schrecklich sei. Dann sah mich meine Mutter eines Tages die Ameisen essen. Wie vom Blitz getroffen, hob sie mich auf und steckte mir die Hand in den Mund, um mich zum Erbrechen zu bringen. Dann hat sie mich mehrmals geschlagen. Ich glaube, da begann mein Problem. Und zu allem Unglück bin ich dann auch noch zu groß gewachsen. Sie erwartete nichts von dieser Welt, wollte völlig unauffällig bleiben und ging ihren Angelegenheiten still in ihrer eigenen Geschwindigkeit nach. In dieser Hinsicht war sie einer Ameise sehr ähnlich. Die beiden fühlen sich wohl miteinander, doch dann bekommt der Erzähler einen Job bei einem Zeitschriftenverlag und zieht weg. Das letzte Mal, dass er Julian sieht, ist auf der ersten Geburtstagsfeier seines Neffen. Auf dem Weg zu ihrer Beerdigung hofft der Erzähler, dass sie im Moment ihres Todes nicht gerade dabei war, etwas herunterzuschlucken. Ich hoffte inständig, dass eine ihrer Hände sich vom Lenkrad entfernt hätte, um nach etwas zu essen zu greifen, und dass ihre Aufmerksamkeit nicht deshalb abgelenkt war, weil sie gerade etwas hinunterschluckte. Ich wünschte mir von ganzem Herzen, dass sie gerade dabei gewesen sein möge, ihre Lieblingskekse auszupacken oder eine Banane zu schälen oder eine Dose Soda zu öffnen. Mir wurde gesagt, dass sie sofort tot gewesen sei, als ihr Auto von dem anderen Fahrzeug frontal gerammt wurde. Sie hätte wahrscheinlich im letzten Augenblick ihres Lebens nicht die Zeit gehabt, Essen aus ihrem Mund auszuspucken. Wenn sie mit Essen im Mund gestorben wäre, hätten die Leute sie gesehen, die Seite von ihr, die sie so verzweifelt vor der Welt verstecken wollte. Das wäre eine schreckliche Beleidigung für sie gewesen. Es fiel mir schwer, mir vorzustellen, dass ihre beiden Augen bei ihrem unerwarteten Tod weit geöffnet waren und ihr Mund mit Gebäck oder Keksen gefüllt war. Ich wusste, dass sie dann nicht in Frieden hätte ruhen können. Nein, wenn sie mit vollem Mund gestorben wäre, hätte ich für den Rest meines Lebens nie wieder ein Stück Essen genießen können. Bei der Beerdigung sieht der Erzähler seinen Bruder und seine Schwägerin und ihre Verwandten in Schock und Trauer. Er greift nach einer Ausrede, um die Trauerfeier schnell zu verlassen. Ein paar Tage später bringt er auf Wunsch seines Bruders Julians zerbeultes Auto zum Schrottplatz. Die Autofenster waren alle stark getönt, wie bei einem teuren Import- oder Luxuswagen, was für ein Kompaktauto irgendwie unangemessen schien. Sie musste dieses Auto ausgewählt haben, um heimlich zu essen, und die Fenster getönt haben, um sich vollständig zu verstecken. Aber ich hatte das Gefühl, dass diese getönten Scheiben letztendlich zu ihrem Tod geführt hatten. Als ich ein letztes Mal in ihrem Auto nach ihren Sachen suchte, fand ich eine kleine Schere. Ich hatte sie schon einmal gesehen. Es war eine kleine glänzende Schere, ähnlich wie die Scheren beim Friseur. Sie hatte sie benutzt, wenn sie während der Fahrt ein Stück Gebäck oder einen Keks aus der Verpackung nehmen musste. Ihre kleine Schere wurde zusammen mit ihrem Auto verschrottet. Ich habe sie nicht behalten, weil sie ein Teil ihres Autos war, etwas, das das Auto als das ihre auszeichnete. Warum hatte mein Bruder mich gebeten, ihr Auto zu verschrotten? Vielleicht ahnte er von meiner verbotenen Zuneigung zu ihr. Vielleicht wollte er, dass ich mich vor ihrem entsetzlich zerquetschten Auto, vor diesem riesigen Schrotthaufen von all meinen Gefühlen verabschiedete. In dieser Nacht hatte ich einen Albtraum. Einige Tage später erzählt der Bruder, dass Dürens Leiche eingeäschert und zur Ruhe gelegt worden sei. Als ich seine Stimme hörte, sah ich eine hochaufragende Flamme vor mir. Diese lautlos brennende Flamme verzehrte manchmal etwas, wie wahnsinnig, wie in einer Fressattacke. Die Flamme musste gierig an ihrem Körper gekaut haben, und von da an hatte ich keinen Hunger oder Appetit mehr. Mein Neffe, jetzt fast 2 Jahre alt, sieht genauso aus wie meine Schwägerin und ähnelt ihr auch sonst in manchem. Eines Tages, als die Familie meines Bruders zum Picknick in einen nahegelegenen Park ging, steckte mein Neffe eine Ameise in seinen Mund, ohne nachzudenken. Es war ein heller Frühlingstag, genau wie damals, als sie diese Erde verließ. Meine Schwägerin, die nach Julians Tod über Nacht 1 Jahrzehnt gealtert war, schlug den Jungen nicht, sondern schluchzte nur laut. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.